ARD. MDR Klassik. Der Bachkanal mit Maul und Schrammeck.
Herzlich willkommen zurück im Bach-Kanal. Wir sind wieder da und wir starten mit einer außerordentlichen Serie. Denn wir wollen uns in 4 ausführlichen Folgen einem der größten Werke überhaupt von Johann Sebastian Bach widmen. Oder Michael, vielleicht sogar einem der größten Werke der Musik, die es überhaupt gibt. Nämlich der Matthäus-Passion. Das war ein Stückchen aus dem Eingangschor zur Matthäus-Passion, ein unglaublich komplexer Satz, den wir natürlich in gebührender Ruhe hier auseinandernehmen werden, schon auch in dieser ersten Folge. Aber erstmal, Michael, etwas zur allgemeinen Einordnung dieses Mammutwerkes Matthäus-Passion. Bach hat bei seinem Amtsantritt 1723 als Thomaskantor in Leipzig eine noch recht junge Tradition ja vorgefunden, wonach die Karfreitagsvesper in den beiden Hauptkirchen, Nikolai und Thomas, mit außergewöhnlicher musikalischer Pracht begangen wurde. Was war das für eine Tradition?
Ja, wirklich ein junges Pflänzchen zu diesem Zeitpunkt, lieber Bernhard. 1721, also 2 Jahre bevor Bach nach Leipzig kam, hatte sein Vorgänger Johann Kuhnau damit begonnen, in den Karfreitagsvespern eben ein der biblischen Passionsberichte figuraliter, also das heißt mit Instrumenten zu musizieren, wobei dann eben dieser biblische Bericht nochmal unterbrochen wird durch freie Dichtung, Arien, Rezitative. Das scheint zunächst eine Markus-Passion von Kuhnau gewesen zu sein, ein Stück von wahrscheinlich so einer Stunde Länge. Wir wissen leider nicht viel darum, wir wissen nur, dass eben tatsächlich der Kuhnau diese Praxis begonnen hat. Und die erbt jetzt Johann Sebastian Bach gemeinsam mit dem Amt des Thomaskantors. Und für ihn hat er dann im Jahr 1724 am Karfreitag seine eigene Passionsmusikgeschichte hier in Leipzig begonnen. Das war ja der erste Karfreitag, den er hier erlebt hat. Und den hat er ja bespielt mit der ersten Fassung seiner Johannespassion. Ist ja drauf, 1725 nochmal die Johannespassion, allerdings in einer deutlich veränderten Fassung. Ja, da wurden gleich mal Eingangschor und Schlusschor ausgetauscht, 3 neue Arien und so weiter. 1726 hat Bach dann eine Passionsmusik musizieren lassen, die nicht von ihm stammte. Ein Stück von Monsieur Kaiser. Wir gehen davon aus, dass es Reinhard Kaiser ist. Ja, und dann ist ja drauf, scheint, ich sage jetzt das ganz bewusst, scheint, unsere Matthäus-Passion Premiere gehabt zu haben. Es gibt allerdings da wirklich ein paar Rätsel, die wir noch nicht so ganz endgültig geknackt haben. Also das Ganze ist ein Mysterium. Manche denken auch, dass vielleicht ursprünglich Bach schon im Jahr 1725 vorgehabt haben könnte, anstelle jetzt des Evangeliumsberichtes von Johannes, nun den Matthäus-Bericht zu vertonen. Und vielleicht ist es einfach nicht damit fertig geworden. Und dadurch kam das Ganze dann erst 1727 zustande. Wie auch immer, es war für Bach einfach mal gängige Praxis, dass er eben in diesen Karfreitagsvespern, übrigens wechselnd, in dem einen Jahr an Thomas, in dem anderen Jahr an der Nikolaikirche, eine große figurale Passionsmusik aufzuführen hatte. Und das war überhaupt, würde ich jetzt mal sagen, eigentlich die Kür innerhalb so einer Kantatensaison, weil eine Kantate im Sonntags- oder Festtagsgottesdienst, die war natürlich zeitlich wirklich deutlich eingeschränkt. Die musste ja sich in so einen kompletten Gottesdienst von 3-4 Stunden so einfügen, dass eben irgendwann zwischen 7 und 8 Uhr, 7 Uhr startete der Gottesdienst, die Kantate erklang, 8 Uhr stand dann der Pfarrer auf der Kanzel, hat eine Stunde gepredigt. Es blieb da eigentlich für die Kantate am Ende so 20, 25 Minuten normalerweise Zeit. Manchmal sind die Stücke sogar noch kürzer. Bei diesen Passionsvespern am Karfreitag zur Todesstunde Jesu gab es eigentlich kein richtiges Zeitlimit. Es gab da natürlich noch eine schmale Liturgie, Einzelne Motetten gehörten da dazu. Es gab auch eine Handvoll Choräle, die die Gemeinde gesungen hat. In der Mitte eine große Predigt, aber ansonsten stand tatsächlich die Passionsmusik im Vordergrund. Und so erklärt sich eben auch, warum Bachs eigene Passion, Johannes Passion, 1:50 oder 2 Stunden lang ist. Und jetzt Matthäus Passion, da hat er noch einen draufgesetzt. Also da haben wir Aufführungsdauern von teilweise 3 Stunden. Und das ging irgendwie, weil es eben kein, sagen wir mal, vollwertiger Gottesdienst ringsherum war und Abendmahl gab es gleich mal gar nicht.
Also über die Länge reden wir auch gleich nochmal ausführlich, warum die Matthäus-Passion so eine gigantische Länge auch hat. Ich würde gerne nochmal ein bisschen zurückkommen auf die Jahreszahl, die du gebracht hast, denn das ist ja schon doch entscheidend zu fragen, wann ist dieses gigantische Werk eigentlich entstanden. Also du hast jetzt erstmal in der Ordnung der Jahre 1727 ins Spiel gebracht, aber es hat ja auch lange Zeit die Idee existiert, dass es 1729 gewesen sein sollte. Nicht zuletzt, weil Felix Mendelssohn Bartholdy die 100 Jahre später gesagt hat, wir feiern hier den 100. Geburtstag und führen das Werk wieder auf. Kannst du uns noch ein bisschen mal aufklären, jetzt vor allem über die Polarität 27, 29, wann war es denn?
Also fast so alt wie die Bachforschung, so alt ist diese Diskussion um das Uraufführungsdatum der Passion. Und zwar wirklich immer 1729 kontra 1727. Gerade in älterer Literatur liest du eigentlich fast immer 1729. Und das hängt maßgeblich, würde ich sagen, mit 2 Dingen zusammen. Zum einen tatsächlich, als Mendelssohn 100 Jahre später im März 1829 dieses Stück wieder aufgeführt hat, in dem Umfeld äußert sein Lehrer Karl Friedrich Zelter, der Leiter der Singakademie, es gäbe ja diesen alten deutschen Kirchentext gedruckt aus dem Jahr 1729, der gewissermaßen die Erstaufführung in der Thomaskirche dokumentiert. Tatsächlich haben wir bis heute kein Programmheft von dieser Uraufführung. Das muss es gegeben haben, ist aber leider nicht überliefert. Was wir haben, ist aus dem Jahr 1729 eine Gedichtsammlung von dem Textdichter all dieser freigedichteten Passagen der Matthäus-Passion, Christian Friedrich Henrici alias Picander. Der hat im Jahr 1729 den Band 2 seiner ernst-scherzhaften und satirischen Gedichte veröffentlicht und da erscheint auf den Seiten 101 fortfolgende ein Text, überschrieben mit Texte zur Passionsmusik nach dem Evangelisten Matteo am Karfreitage bei der Vesper in der Kirche zu St. Thome. Vor der Predigt die Tochter Zion und die Gläubigen, Aria kommt der Töchter, helft mir klagen und so weiter. Und dann kommen tatsächlich all die freigedichteten Textteile der Matthäus-Passion hier abgedruckt auf 12 Seiten im Jahr 1729. Und nun ist die spannende Frage, du willst einhaken?
Nee, ich will nur sagen, er schreibt eben am Karfreitag und nicht an welchem.
Genau, er lässt das können. Jahr offen. Ja. Allerdings vorne Titelblatt, Gedichtsammlung, das Jahr 1729. Ob dieses Buch tatsächlich schon im Februar erschienen ist oder im November, das sagt uns kein Mensch. Ich vermute ein bisschen, dass tatsächlich der Zelter bei dieser Formulierung der alte deutsche Kirchentext aus dem Jahr 1729 vielleicht wirklich die Gedichtsammlung meint und gar kein Einzelheft. Aber Fakt ist, es hatte sich dieses Jahr 1729 als Uraufführungstermin irgendwie eingebürgert. Jetzt ist es so, wir haben 2 weitere Indizien oder Argumente, die man in dieser Diskussion berücksichtigen muss. Zum einen haben wir einen Brief von Johann Sebastian Bach aus dem Frühjahr 1729 an einen ehemaligen Schüler, Christian Gottlob Wecker. Der hat in Leipzig studiert an der Uni und ist inzwischen Kantor in Schweidnitz, Schlesien, da wo diese wunderbare Friedenskirche ist. Dort war der Kantor und offensichtlich hatte der Bach gebeten, wahrscheinlich Ende Februar 1729, ihm das Aufführungsmaterial zu einer Passionsmusik auszuleihen, damit er dieses Stück von Bach in Schweidnitz musizieren konnte. Und Bachs Antwortbrief ist erhalten und da steht praktisch sinngemäß drin, die Passionsmusik, die würde ich Ihnen gerne ausleihen, wenn ich sie in diesem Jahr nicht selbst benötigen würde. Also er hat es praktisch abgelehnt. Und wenn wir den Bach beim Wort nehmen und das nicht als eine Ausrede irgendwie hinstellen, dass er dem Wecker vielleicht nichts verleihen wollte, weil er dachte, kriegt er nie wieder zurück, würde das ja bedeuten, Bach hat im Jahr 1729 ein Stück vor aufzuführen, was bereits vorher entstanden war. Also was 2 Jahre vorher, 1727, 1728 hatten wir übrigens keine Aufführung wegen Landestrauer in der Passionsmusik, 1727 schon aufgeführt worden wäre, als der Wecker nämlich noch hier in Leipzig Student war. So, und jetzt kommt eben Folgendes ins Spiel. Wir wissen, dass Bach zu Ostern 1727 sein berühmtes Dedor Sanctus wieder aufgeführt hat. Das, was später in die Hamel-Messe gelangte. Und da gibt es einen Stimmsatz und auf der Rückseite einer Bratschenstimme stehen wirklich gewissermaßen mutterlos 18 Sechzehntelnoten aus einer Violinpartie, steht aber nicht da, wo sie hingehören. Und das sind tatsächlich Noten aus der Arie Mache dich, mein Herz rein, also die berühmte Bassarie
am
Schluss der Matthäus-Passion. Die also als das Aufführungsmaterial zum D-Dur-Sanctus für Ostern 1727 in der Werkstatt Bachs erstellt wurde, irgendwie rumlag. Also irgendwie muss da Notenmaterial auch gewesen sein, wo der Schreiber, der Verantwortliche, versehentlich praktisch jetzt diese Noten auf die Rückseite der Bratenstimme zum Sanctus geschrieben
Vielleicht
hat.
Vielleicht hat er also auch nur eine Feder ausprobiert.
Ja, und da kann man jetzt sich gut vorstellen, okay, bekanntermaßen Karfreitag, zwei Tage vor Ostern, also vor dem Aufführungstermin des Sanctus, ist ja eine Passionsmusik erklungen. Wenn das jetzt tatsächlich die Matthäus-Passion gewesen wäre, dann würde einleuchten, warum hier aus Versehen einfach 18 Sechzehntel Noten aus dieser Arie auf eine Stimme zum Sanctus notiert wurden. Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, ihr lieben Forscher, das ist ja alles ganz gut und schön, aber es ist ja irgendwie Philologengeschwätz. Uns ist doch völlig egal, ob das jetzt 1727 oder 1729 erklungen ist. Aber tatsächlich ist es eine ganz entscheidende Frage. Warum?
Naja, es gibt diesen wirklich sehr pikanten Parodiebezug zur Trauermusik für den Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen. Großer Gönner von Bach, der ist Ende 1728 verstorben. Und Bach hat dann im März 1729, und da kommen wir dieser mutmaßlichen zweiten Aufführung sehr nahe, in Köthen diese Trauermusik aufgeführt. Die ist nicht erhalten, aber vom Text her merken wir starke Analogien. Wie ordnest du das jetzt ein?
Ja, also es ist so, Bach hat mit der Musik oder mit Teilen der Matthäus-Passion das gemacht, was er auch mit Teilen der Markus-Passion gemacht hat, wobei wir da genau wissen, wie rum es sich verhalten hat. Also wir wissen ja, Bach hat 1727 die berühmte Trauer oder auf die sächsische Kurfürstin komponiert und später, wahrscheinlich 1731, sich diese Noten wieder hervorgeholt und sie parodiert. Und das war im Grunde genommen der Grundstock für die Markus-Passion. Und im Fall der Matthäus-Passion ist es eben so, dass diese Trauermusik für seinen geliebten Fürst Leopold offensichtlich in einem Parodiebezug steht zu Texten der Matthäus-Passion. Das sind einfach mal wieder gleiche Reimschemen, Versmaße und so weiter. Ja, und das Verrückte ist nun, diese Feierlichkeiten fanden also nicht Ende 1728 statt, sondern wirklich erst Ende März, 23. 24. März 1729. Das war genau 26 Tage vor Ostern, das war nämlich der 17. April, heißt also am 15. April 1729 war Karfreitag. Das heißt also 24 Tage Unterschied, ja. Und wenn jetzt die Uraufführung der Matthäus-Passion erst 1729 gewesen wäre, 24 Tage nach der Trauermusik, ja, wie sagt man denn, dann ist praktisch die Trauermusik die Henne und die Matthäus-Passion das Ei. Also müssten wir unterstellen, dass manche dieser wirklich unbeschreiblich schönen, eindrucksvollen Arien, Chöre der Matthäus-Passion gar keine Originalkomposition wären, sondern eben tatsächlich ursprünglich auf den Text der Trauermusik ersonnen wurden. Wir machen doch einfach mal den Test, oder? Wir halten mal nebeneinander und überlegen uns dann, was ist Original, was ist Parodie.
Und rausgesucht haben wir eine ganz bekannte Arie, die mit der Solovioline, die heißt in der Matthäus-Passion Erbarme dich. Und sie heißt in der Trauermusik Erhalte mich. Vielleicht kannst du den Text noch mal kurz vorlesen?
Ja, genau. Also der Text der Matthäus-Passion lautet ja: Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren willen. Schaue hier, Herz und Auge weint vor dir bitterlich. Erbarme dich, mein Gott, um meiner Zähren willen. Und in der Trauermusik ist der Text nicht erbarme dich, sondern erhalte mich, Gott, in der Hälfte meiner Tage, anstelle mein Gott um meiner Zähren willen. Dann schone doch, statt schaue hier. Meiner Seele fällt das Joch jämmerlich. In der Matthäus-Passion heißt es an der Stelle bitterlich. Erhalte mich, Gott, in der Hälfte meiner Tage. Also man merkt, hier hat tatsächlich der Textdichter, was in beiden Fällen pikanter ist, ganz offensichtlich darauf geachtet, ganz ähnliche Worte, Affekte zu bedienen, damit das eben mit der Parodie funktioniert. Hören wir doch mal rein und vielleicht kriegst du das ja hin, dass man vielleicht auch die beiden Fassungen einfach mal überblendet.
Also erst Matthäus-Passion, dann die Trauermusik für Fürst Leopold und dann nochmal Matthäus-Passion.
Thank you.
Ja, es liegt auf der Hand, dass das im Grunde ein Musikstück ist und das uns jetzt aber der Lösung der Frage gar nicht so viel näher bringt.
Nee, also ich muss auch sagen, also anders als jetzt beim Weihnachtsoratorium, ja, da haben wir auch immer diesen Parodie-Check gemacht und mussten wirklich bei der einen oder anderen Arie feststellen, die ursprünglichen Texte aus diesen weltlichen Huldigungsmusiken passen manchmal noch sehr viel besser zur Musik, zu dem, was der Bach komponiert. Hier muss ich sagen, hält sich's immer die Waage. Ist jetzt nicht nur bei der Arie so, die berühmte Gampen-Arie, komm süßes Kreuz, so will ich sagen, mein Jesu gibt es immer her. Da heißt es in der Trauermusik, lass Leopold dich nicht begraben, es ist dein Land, das nach dir ruft. Oder Schlusschor, ne? Wir setzen uns mit Tränen nieder und rufen dir am Grabe zu, Ruhe sanft, sanfte Ruhe. In der Trauermusik, die Augen sehen nach deiner Leiche, der Mund ruft in die Gruft hinein, schlafe sicher, ruhe fein. Es ist so nah beieinander und es funktioniert beides. Aber ich möchte trotzdem nochmal eine Lanze brechen dafür, dass eigentlich nach Abwägung aller Argumente doch alles für 1727 spricht.
Fürs Protokoll nochmal, 10 Sätze sind in der Trauermusik übernommen. Ich sage jetzt einfach übernommen, weil wir jetzt doch mal uns festlegen. 27 Matthäus-Passion, 29 dann die Trauermusik, jeweils von Picander gedichtet. Machen wir mal ein bisschen weiter mit der Quellenlage, Michael. Bei der Johannes-Passion, da haben wir ja auch einen 4-teiligen Podcast hier vorgelegt. Den können Sie übrigens immer, wann Sie wollen, nachhören in der Mediathek. Und da hatten wir unsere liebe Mühe, die ganzen Fassungen zu rekonstruieren. Ich glaube, eine ganze Folge haben wir dazu gemacht und gesagt, das ist eben Bachs Unvollendete, weil es eben nicht so eine Fassung letzter Hand ist. Wie ist das bei der Matthäus-Passion? Gibt es da auch mehrere Fassungen?
Jein. Also erstmal ist die Quellenlage weniger kompliziert, weil wir eine amtliche Prachtpartitur von Bach haben. Bach ist im Jahr 1736 hingegangen und hat in einer Reinschrift diese Matthäus-Passion nochmal zu Papier gebracht. Aber da merkt man, er schreibt ein existierendes Werk jetzt nochmal ab und will es einfach, naja, für die Ewigkeit in einem Prachtband festhalten, ergibt sich da unglaublich Mühe, ist eine ganz schöne Handschrift. P25 übrigens in der Berliner Staatsbibliothek, als wir jetzt gerade die Hamollmessen folgen hatten, haben wir von P180 gesprochen. Das ist die berühmte Partitur der Hamollmesse, aber bei P25, da weiß auch jeder Bachforscher sofort, die Originalpartitur von der Matthäus-Passion. Die sieht nicht nur schön aus, sondern da hat auch Bach etwas ganz Besonderes gemacht. Er hat nämlich 2 unterschiedliche Tinten verwendet. Rote Tinte und die normale braun-schwarze Tinte. Und die rote Tinte ist vorbehalten dem Text, der in der Bibel steht, also Matthäus Evangelistenbericht. Hingegen die freigedichteten Teile, das sind dann die Arien und Akkompagnate plus Chöre, die Picander gedichtet hat, und der Notentext an sich eben mit dieser braun-schwarzen Tinte. Also das hat Bach nur einmal innerhalb der von ihm überlieferten Noten gemacht. Jetzt ist es aber so, also 1736, da war die Uraufführung jetzt mutmaßlich schon 9 Jahre her. Und es scheint so zu sein, dass das Stück vorher noch ein bisschen anders aussah. Wir haben leider kein früheres Material, obwohl wir zu dieser 1736er Aufführung nicht nur die Partitur haben, sondern auch Aufführungsstimmen, die dann auch später nochmal irgendwie ergänzt wurden für eine Wiederaufführung in den frühen 1740er Jahren. Liegt nichts von Bach selbst aus früherer Zeit vor. Aber wir haben eine Abschrift der Matthäus-Passion. Die geht zurück auf einen Kopisten, den Peter Wolny namentlich identifiziert hat, ein gewisser Herr Farlau, der in den frühen 1750er Jahren hier im Umfeld der Witwe Anna Magdalena Bach agiert, relativ viel Musik auch aus der Notenbibliothek Bachs oder vielmehr Anna Magdalena Bachs abschreibt. Und der hat sich die Matthäus-Passion abgeschrieben, allerdings in einer Fassung, die noch nicht so konsequent doppelchörig ist, wie das ja der Fassung 1736 eigen ist, und die zugleich ein paar andere Abweichungen hat. Zum Beispiel Teil 1 der Matthäus-Passion endet nicht mit dem großen O Mensch, beweine deine Sünde groß, sondern mit einem schlichten, Choral, Jesum lasse ich nicht von mir. Dann gibt's einzelne Abweichungen in der Instrumentierung. Komm, süßes Kreuz, die tolle Gampenarie ist zum Beispiel dort für Laute besetzt. Mhm. Und gemeinhin geht man in der Bachforschung aus, dass diese Abschrift, obwohl sie jetzt aus den frühen 1750er Jahren anscheinend stammt, repräsentiert das, was eben wir die Frühfassung der Matthäus-Passion nennen, also Fassung 1727. Mhm. Man könnte jetzt allerdings ein bisschen, sagen wir mal, Wasser in den Wein gießen und sagen, naja, wer sagt uns das? Vielleicht ist das auch eine Abschrift für eine Aufführung irgendwo anders, wo weniger musikalische Kräfte vorhanden waren und man hat vielleicht ganz bewusst versucht, diese Doppelchörigkeit ein bisschen zu verringern, damit man das eben auch außerhalb von Leipzig aufführen kann. Vielleicht war dort kein guter Gampenspieler vorhanden und deswegen hat man es schlichtweg der Laute übertragen. Auf der anderen Seite ist es so, also all die Abweichungen, die man sieht, auch mal wirklich im Notentext jetzt einzelner Stücke, die sich sonst gar nicht so großartig verändert haben, sind eigentlich immer wieder dann doch Verbesserungen. Fakt ist, und das ist das Gute an der ganzen Geschichte, wir haben diese Reinschrift von 1736, wo Bach ganz offensichtlich auch den Anspruch hatte, ich schreibe jetzt hier wirklich alles rein, was wichtig ist, um dieses Werk aufzuführen. Vielleicht auch ganz bewusst mit dem Gedanken, damit dieses riesenhafte Opus die Zeiten überdauert. Mhm.
Wir hören trotzdem mal, schlage ich vor, ein Stückchen aus dieser, ja, vielleicht Frühfassung, vielleicht auch nur Sparfassung. Und zwar die Arie Komm, süßes Kreuz, du hast es schon gesagt, nicht mit Gampen, sondern mit Lautenbegleitung. Komm, süßes Kreuz, diese Bass-Arie hier, ein bisschen ungewöhnlich mit Lautenbegleitung. Und das ist eben nicht die Fassung 1736, sondern die andere, sage ich mal. Ob nun davor oder danach aufgeführt, wissen wir nicht. Aber interessant ist das schon, dass es da auch noch eine kleine Alternative gibt. Wir halten also fest, 1736, die endgültige Fassung letzter Hand, aber noch nicht die letzte Aufführung wahrscheinlich gewesen. Du hast schon so ein bisschen anklingen lassen,
genau.
Es gab noch später welche.
Naja, wir haben einen riesengroßen Stapel an originalem Aufführungsmaterial und da gibt es tatsächlich einzelne Stimmen, wo ganz klar ist, das ist nicht 1736, sondern später. Die Experten unter den Bachforschern, die wirklich die Schreiber identifizieren und irgendwie die Entwicklung der Handschrift von Johann Sebastian Bach, die sagen, das dürfte für eine Aufführung 1742 gedacht gewesen sein. Man guckt da immer auch, was sind die Aufführungstermine in der Thomaskirche gewesen. In der Thomaskirche war nämlich schlichtweg sehr viel mehr Platz für die Musiker als in der Nikolaikirche. Mhm. Und selbst in der Nikolaikirche wollte ja Bach schon die Johannespassion nicht so richtig aufführen, weil wahrscheinlich zu wenig Platz war. Ja, und deswegen gehen wir immer davon aus, wenn Matthäus Passion, dann Thomaskirche, auch gerade mit diesem doppelchörischen Aufbau. Und Man kann in der Literatur jetzt auch lesen, dass es vielleicht noch eine dritte Aufführung gegeben hat, circa 1746. Mhm. Und das hängt vor allem damit zusammen, nicht, dass es jetzt noch weitere Stimmen gibt, Originalstimmen, die irgendwie etwas später geschrieben zu sein scheinen, sondern wenn man sich die Partitur der Matthäus-Passion anschaut und liebe Hörerinnen und Hörer, unbedingt mal auf Bach Digital gehen, bei Google eingeben Matthäus-Passion, Bach Digital, da kommen Sie auf diese Seite, wo eben sämtliche Bach-Autographen in High-Quality gescannt sind. Da können Sie sich in die Handschriften hineinzoomen und bei der Matthäus-Passion, da haben Sie dann die Chance P25 zu sehen, also die Originalpartitur. Und da werden Sie feststellen, dass die ersten 12 Blätter eine Eigenart haben. Da ist es nämlich so, ein Drittel der rechten Blatthälften ist gewissermaßen neu dran geheftet. Also was passiert sein muss, irgendwann in den 1740er Jahren, dass diese Partitur von so einer Art Wasserschaden hatte und die ersten 12 Seiten dadurch irgendwie beschädigt waren. Und hat Bach mit ganz viel Sorgfalt eben dieses rechte Blattdrittel offenbar abgeschnitten und neu Blätter dran geheftet und den Notentext nochmal neu geschrieben, eben um diese Partitur zu retten. Mhm. Und da sind die Schriftzüge, Peter Wollny, großer Experte für Bachs Handschrift, sagt das, da spricht vieles so für Beginn zweite Hälfte 1740er Jahre. Mhm. Da gucken wir dann darauf, wie sind die Noten gehalst, wie sehen die Notenköpfe aus und so weiter. Also das ist wirklich eine Sisyphus-Kriminalistenarbeit. Und warum macht er das? Der eine Grund könnte natürlich sein, dass er tatsächlich für die Nachwelt das in einem guten Zustand überliefern will, oder es war eben tatsächlich der Plan, dieses Stück nochmal aufzuführen.
Hm. Was ja nicht ausgeschlossen ist, denn auch die Johannespassion hat er in den 40er Jahren ja nochmal aufgelegt. Also er hat diese alten, sag ich mal, Werke, frühen Leipziger Werke natürlich nicht vergessen. Wir kommen jetzt mal auf den Text. Wir hatten ja schon erwähnt, dass Picander, Christian Friedrich Henrici, der Librettist ist und auch hier wirklich feststeht. Das ist schon mal gut, denn bei der Johannespassion wissen wir es ja nicht und beim Weihnachtsirrtum wissen wir es nur fast. Also, hier ist es kein Flickenteppich, wie wir gesagt haben vor einem Jahr, wie bei der Johannespassion aus verschiedenen Quellen, sondern ein Dichter. Mhm. Und damit hat das eine ganz klare Struktur, nicht? Diese Matthäus-Passion. Kannst du das ein bisschen aufdröseln?
Ja, und vor allem kommt man der Struktur, finde ich, auf die Spur, wenn man sich nochmal anschaut, das, was da 1729 der Picander in seiner Gedichtsammlung abgedruckt hat. Und er druckt da wirklich nur das ab, was er selbst gedichtet hat. Und lässt weg das eigentliche Rückgrat, nämlich den Evangeliumsbericht aus Matthäus 26, 27 und die Choräle. Aber, und das ist das Interessante, er druckt hier seine eigene Dichtung ab und gibt den einzelnen Abschnitten immer Überschriften. Ja, also nach dem Eingangschor, wo nur drüber steht, die Tochter Zion und die Gläubigen unterhalten sich, geht es dann eben los. Überschrift, als das Weib Jesum gesalbt hatte, Doppelpunkt, du lieber Heiland, du, wenn deine Jünger törisch streiten, also dieses berühmte Accompagnato und die Arie Buß und Reu. Dann nächster Abschnitt, als Judas die 30 Silberlinge genommen, Aria, blute nur, du liebes Herz. Mhm. Also das Ganze passiert 15 Mal, also an 15 Stellen im Passionsbericht, liefert eben Picander gewissermaßen Betrachtung zum biblischen Bericht. Und die werden von Bach dann eben vertont als Arien oder als die Kombination Accompagnato-Rezitativ, also mit Instrumenten untermaltes Rezitativ plus Arie. Mhm. Ja, also das sind, man könnte sagen, Fußnoten oder eben richtige Kommentare. Und das trifft es eigentlich besser, weil sie ja auch wirklich zeitlich breiten Raum einnehmen zum Passionsbericht. Mhm. Ja, also das ist letztlich die Zutat von Picander. Ja, und jetzt kommt aber hinzu natürlich das, was es erstmal grundlegend braucht, um den Passionsbericht musikalisch darzustellen, nämlich einen der Evangelienberichte zur Kreuzigung und hier in dem Fall eben Matthäus. Und Matthäus setzt einfach mal sehr zeitig ein, nämlich tatsächlich beim Abendmahl, anders als Johannes. Und dann kommt hinzu, was auch ganz zentral ist, nicht nur für die Bach-Passion, sondern generell für Passionsmusiken im 17., 18. Jahrhundert, der Choral, der das Ganze auch nochmal reflektiert, nicht durch die Brille Picanders, sondern durch die Brille eigentlich der lauschenden Gemeinde. Diese Choräle haben natürlich auch eine didaktische Aufgabe und Wirkung.
Mhm. Mich würde da immer interessieren, was meinst du, wer hat die Choräle rausgesucht? War das eher Bach, eher Picander oder war es vielleicht eine Koproduktion?
Also, das ist schwer zu sagen.
Das kann man ja auch nicht nachweisen. Nur
Bauchgefühl. Es gibt aber tatsächlich, glaube ich, eine Stelle, wo wir richtig sehen, dass tatsächlich der Choral erst noch eingefügt wurde 1736, als Bach alles schon hineingeschrieben hatte. Also da scheint er wirklich im Nachgang nochmal gesagt haben, hier braucht es nochmal eine Zäsur. einen Choral, bevor die Handlung weitergeht. Und deswegen tendiere ich dazu, dass tatsächlich Bach selber derjenige gewesen ist, der die Choräle ausgesucht hat. Hingegen wirklich pikanter für diese Deutungsebene im ganzen madrigalischen Teil, sprich Arien, zuständig war.
Kommen wir auf pikanter genauer. Es ist ja, du hast es schon am Beispiel jetzt des Eingangschors mal kurz erwähnt, so eine dialogische Struktur. Und das macht ja auch die Dichtung der Matthäus-Passion so besonders. Kannst du das noch ein bisschen näher erläutern? Wer dialogisiert hier und vor allem, was hat das dann für Konsequenzen für die Musik?
Ja, also das kommt tatsächlich mehrfach im Werk wieder. Das ist Picanders grundlegende Idee, dass gewissermaßen die Parallelhandlung zum eigentlichen Passionsbericht ist, ein Dialog zwischen der Tochter Zion und den Gläubigen. Die Tochter Zion, das ist letzten Endes, würde man sagen, die christliche Gemeinde zu Zeiten Jesu. Also die, die dabei sind, die Handlung betrachten, aber eben emotional sehr aufgeregt. Ja, und so geht's schon los im Eingangschor. Die Tochter Zion sagt, kommt ihr Töchter, helft mir klagen, sehet. Und jetzt kommen die Gläubigen. Und da muss man sagen, das sind eigentlich die Gläubigen hier und jetzt. Wen? Also wen sehet? Und dann antwortet die Tochter Zion, den Bräutigam. Seht ihn wie? Als wie ein Lamm. Und dieser Dialogstruktur zwischen Tochter Zion, also wenn man so will, Gefolgschaft Jesu, mit den Gläubigen im Hier und Jetzt, der zieht sich durch das ganze Werk. Es gibt in allen großen Abschnitten mindestens ein Gebilde, was genau diese Struktur hat, wo dann meistens tatsächlich, anders als im Eingangschor, ein Solist die Tochter Zion präsentiert, ist auch mal ein Duett, bis hin wirklich zum Schluss. Da gibt es ja vom Schlusschoral nochmal diesen Moment, wo die Tochter Zion noch viermal singt. Es geht los im Bass, dann im Tenor, dann Alt-Sopran. Nun ist der Herr zur Ruhe gebracht und die Gemeinde antwortet, mein Jesu, gute Nacht. Das Ganze wird eben viermal wiederholt. Also das ist, wenn man so will, so eine Art Parallelhandlung zum eigentlichen biblischen Bericht.
Dialogische Struktur, also in der Dichtung. Und jetzt stellt sich die Frage, was macht Johann Sebastian Bach da draus? Und er hat ja wirklich eine grundsätzliche Konsequenz aus dieser dichterischen Vorlage gezogen. Das ist die doppelchörige Besetzung. Sonst wäre er doch gar nicht auf die Idee gekommen wahrscheinlich.
Ja, also das bietet sich an. Es ist tatsächlich auch so, dass in fast allen Fällen dann, wenn die Tochter Zion ein Solist ist, der aus Chor 1 ist und eben die Gläubigen, dieser vierstimmige Chor dann Chor 2, das leuchtet ein. Wenn der Solist eben Sopran war, dann konnte trotzdem noch ein vierstimmiger Chor inklusive eines anderen Sopran antworten. Also das scheint schon eine Rolle gespielt zu haben. Wobei es schon so ist, gerade wenn man sich diese sogenannte Frühfassung anschaut, man kriegt das schon auch hin, speziell wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Bachs Chor jetzt nicht nur aus vier Solisten bestand, ja, sondern wenigstens jede Stimme doppelt besetzt gewesen ist. Man kann all diese Chöre und auch diese Strukturen, Arie mit Choreinschub, doch auf so eine Art Einchörigkeit wieder irgendwie zusammenziehen. Und deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig. Dennoch, das Dialogische ist praktisch der grundsätzliche didaktische Ansatz, den der Picander verfolgt hat und den Bach natürlich dann meisterhaft musikalisch umgesetzt hat, weil natürlich Bach wie kein anderer es beherrscht, eben tatsächlich unterschiedliche Gattungen miteinander zu verschmelzen. Also Arie mit Chor oder Motette. Also das Ganze führt Bach eng. Das geht ja schon im Eingangschor los mit einem unfassbaren musikalischen Gebilde, auf das wir sicher gleich zu sprechen kommen. Ja, ja. Aber zieht sich durch das komplette Werk.
Und wir halten nochmal fest, Doppelchor. Also es sind wirklich zwei Chöre mit jeweils vier Stimmen und auch zwei Orchester, die auch opulent jeweils besetzt sind. Also zwei Orchester mit dem großen Instrumentarium. Natürlich Pauken und Trompeten sind in der Passion verboten.
Tabu.
Aber alle anderen Instrumente, die bei Bach auch sonst auftreten, sind hier dabei, inklusive Gambe, Laute, solche eher exotischen Instrumente. Jetzt aber gehen wir doch mal an den Beginn der Matthäus-Passion, denn auf engem Raum in den ersten Nummern finden sich alle Elemente schon, Michael, nicht, die wir gerade schon versucht haben, ein bisschen zu beschreiben. Und wir beginnen natürlich mit dem Eingangschor. Da ist diese volle Besetzung zu hören und es wird eben auch gleich diese Dialogstruktur vorgestellt. Nehmen uns die mal ein bisschen auseinander.
Ja, also ich habe da ja schon gesagt, wir haben diese Dialogstruktur im Eingangschor zwischen Tochter Zion und den Gläubigen, also diese Frage-Antwort-Spiel, kommt ihr Töchter, helft mir klagen, sehet wen, den Bräutigam seht ihn wie, als wie ein Lamm und so weiter. Aber hier kommt noch ein drittes Element dazu, nämlich ein selbstständiger Choral, der dann nach einigen Takten durch einen dritten Chor, ein Cantus Firmus, also wirklich nur die Choralmelodie, hineingewoben wird. Das ist der Passionschoral schlechthin, O Lamm Gottes unschuldig am Stamm des Kreuzes geschlachtet. In Aufführung heute ist das dann meistens ein Knabenchor. Ja, in Leipzig machen das immer die Nachwuchstomaner, also die ganz kleinen Stifte, dritte, vierte Klasse, die den dann also volle Kanne reinsingen. Und das ist im Grunde aus dem Hier und Jetzt die Gemeinde, die das Ganze schon reflektiert. Also während die beiden anderen Chöre, Tochter Zion und die Gläubigen, sich irgendwie unterhalten, ist jetzt eben ein reflektierender Choral zu hören. Und was ich halt so eindrucksvoll finde an diesem Eingangschor, es ist ein Chorlamento sondersohne, was durch diese dialogisierende Struktur und den hineingewobenen Choral eigentlich der perfekte Trailer, ja, mal neudeutsch gesprochen, ist, für dieses jetzt folgende dreistündige Gebilde, ein guter Kino-Trailer. Den zeichnet ja aus, dass er im Grunde genommen schon mal blicken lässt, was dann im Hauptfilm man alles erleben wird. Ja, all die Special Effects, die werden schon mal angedeutet. Und tatsächlich, Bach führt das hier eng. Den Choral, das Dialogische, eine sehr, sehr gedrückte, lamentoartige Grundstimmung, die sich über das ganze Werk zieht. Viel Gefühl, Aufregung. Ja, und ich finde auch, dass es zugleich vom ersten Takt an dieser Eingangschor einen Puls setzt, der sich durch das ganze Stück zieht. 12-Achtel-Takt. Die Instrumente, die kennen erstmal nur eine Richtung nach oben, bis auf den Generalbass. 9 Takte lang pulsiert er in diesem Rhythmus auf dem tiefen E, aber dann wird auch der von dem Sog erfasst und das Ganze ist wie so ein Perpetuum mobile, wenn sich das einmal in Gang gesetzt hat. Ja, und da eben einerseits dieser Dialog, zum anderen dann als dritter Chor eben O Lamm Gottes unschuldig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, für mich ist das ein Monument eines Chors von Johann Sebastian Bach, wie ich vielleicht keinen zweiten kenne. Ich sehe da ein riesengroßes Passionsfresko vor mir, was irgendwie alle Szenen der Kreuzigung, aber auch den Garten Gethsemane und so weiter darstellt und wie ein riesiges Wimmelbild, was sich da vor meinem geistigen Auge auftut, wenn ich diese Musik höre.
Das war ein Stück aus dem Eingangschor der Matthäus-Passion, wo man also diese Drei-Chöre-Struktur sehr gut jetzt hier auch gehört hat, also mit dem krönenden Cantus Firmus, O Lamm Gottes unschuldig in Sopran. Übrigens, das vielleicht noch für die Freaks, der Chor steht in E-Moll, das hat Michael Mau gesagt, aber der Choral ist ja in Dur, O Lamm Gottes unschuldig, also in G-Dur oben drüber, also auch das zusammenzubekommen. Wer schafft's? Nur Bach.
Ja, völlig klar. Und also tatsächlich nicht nur in diesem Eingangschor, also hier ist es natürlich besonders krass ausgeprägt, aber das sind all diese Wunder, die bei Bach immer wieder stattfinden, in eine Moll-Arie, ein Dur-Choral einzuflechten und so weiter. Und der hat sich hier ein Stück weit, das kann man vielleicht auch noch sagen, tatsächlich über die Intention von Picander womöglich hinweggesetzt, denn in unserem Textdruck von 1729 steht zwar eben der Text des Eingangschors, aber er ist überschrieben mit Aria. Also wahrscheinlich hatte er wirklich die Vorstellung, dass erstmal diese Tochter Zion ein Solist ist sich dann eben mit einem Chor unterhält, der diese wen, wie, wo, wann Fragen stellt.
Und da hat Bach gesagt, am Anfang möchte ich schon
alle
haben. Alle. Wir gehen zum Schluss dieser ersten Folge jetzt nochmal in die ersten Nummern hinein, um auch die verschiedenen musikalischen Formen kurz vorzustellen, die wir dann natürlich in den nächsten Folgen noch ausführlicher besprechen werden. Es setzt direkt nach diesem Eingangschor der Bibelbericht ein mit dem Evangelisten und auch gleich mit einem Jesus-Zitat. Und da gibt es die nächste Besonderheit.
Da Jesus diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt würde.
Ja, das ist Jesus und man hört sofort.
Ja, Jesus bekommt von Bach den Heiligenschein aufgesetzt, weil wann immer er spricht, ist er eingekleidet in Streichergewand. Und das ist wirklich eine Zutat, die Bach nur dem Jesus angedeihen lässt. Und das ist aus meiner Sicht wirklich dieses Bild, der Gleicheste unter den Gleichen, also der mit dem Heiligenschein, der da spricht. Es gibt nur eine Stelle, lieber Bernhard, wo dann diese Streicherbegleitung für Jesu Worte nicht mehr vorhanden ist. Das ist bei den Worten: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist allerdings, muss man auch sagen, eigentlich der Moment, wo dieser Jesus das erste Mal menschliche Züge zeigt. Mhm. Ja, da, wo er Gott ist, und das ist er hier am Anfang noch, mit all diesen wirklich großen, bedeutsamen Aussprüchen, da hat er den Heiligenschein von Bach aufgesetzt bekommen.
Ja, die Handlung setzt ja sehr früh an, das haben wir schon gesagt, das liegt in der Natur der Sache des Matthäus-Evangeliums. Das ist also jetzt noch die Geschichte vor dem Abendmahl. Und nach diesem ersten Rezitativ und nach den ersten Jesus-Worten ist auch schon der erste Choral eingeschoben, beziehungsweise ist eigentlich schon der zweite, denn der erste war ja im Eingangschor schon als Cantus Firmus zu hören, aber jetzt der erste vierstimmige Choral. Doppelchörigkeit wird aufgehoben hier und es kommt ein ganz bekannter Passionschoral.
Ja, Johann Herrmann, Herzliebste Jesu, was hast du verbrochen? Und das ist wirklich die nunmehr buchstäblich singende, lauschende Gemeinde im 18. Jahrhundert oder heute im 21. Jahrhundert, weil es wirklich didaktisch kommentiert, was vorher der Evangelistenbericht referiert hat. Der Evangelist hat nämlich vorher gesungen: Da Jesu diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern, dann eben Jesu Worte: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Ostern wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden, dass er gekreuzigt werde. Also er prophezeit jetzt seine eigene Kreuzigung und das kann natürlich die Gemeinde nicht unkommentiert lassen, weil sie sich fragen, warum? Warum dieser Jesus? Mhm. Und passgenau wählt hier Bach oder Picander, wer es auch immer gewesen ist, diesen Hermann-Choral aus: Herzliebste Jesu, was hast du verbrochen, dass man ein solch Scharfurteil hat gesprochen? Was ist die Schuld? In was für Missetaten bist du geraten? Und das zieht sich eigentlich durch das Werk. Also wir haben, glaube ich, insgesamt 15 Choräle. Der Gewinner bei der Choralauswahl, ganz klar, Paul Gerhardt, O Haupt voll Blut und Wunden, das kommt ja insgesamt 5-mal vor, ja, unterschiedliche Strophen, und hat immer diese didaktische Rolle, im Grunde Fragen zu stellen oder Antworten zu liefern. Also wenn man ein paar Seiten jetzt nach vorn springt oder ein paar Takte nach vorn, gibt es ja dann auch diese Stelle, wo Jesus einfach voraussagt: Einer unter euch wird mich verleugnen, und die Jünger ganz aufgeregt dann fragen: Herr, bin ich's? Ja, und direkt danach Attacca, Choral: Ich bin's, ich sollte büßen an Händen und an Füßen. Und das heißt ja dann in dem Augenblick, ja, diese Handlung damals ist das eine, ja, also beim Abendmahl oder auf Golgatha. Aber nein, nein, es ist nicht allein dieser Judas, wir sind alle Judas, zumindest hier und da im Leben. Und das ist einfach ganz zentral, um eben die Passionsmusik nicht nur zu einem schönen künstlerischen Erlebnis zu machen, sondern zu einem erbaulichen und belehrenden Erlebnis.
Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Also die erste Reflexion der Gemeinde auf das Passionsgeschehen. Und wir fahren fort in unserer Führung hier durch die ersten Nummern. Es folgt auch gleich der erste Turba-Chor, wie man so schön im Fach Chinesisch sagt, also ein Massenchor könnte man auch sagen. Mhm. Das kennen wir ja auch aus der Johannespassion, hier in der Matthäuspassion, aber natürlich auch jetzt doppelchörig.
Ja, also hier kann natürlich Bach die Doppelchörigkeit wunderbar nutzen. Die Volkschöre, also diese Ausrufe des Volkes, die im Evangeliumsbericht stehen, also wenn nicht der Evangelist selbst spricht, sondern wörtliche Rede, nicht von einem Individuum, sondern von dem Volk, was da spricht, zu vertonen ist, nutzt Bach die Gattung des Turba-Chors, also des Volkschors, oft doppelchörig. Und das erzeugt eine ungemeine Dynamik, einen großen Furor. Meistens ist es ja wirklich ein sehr holzschnittartig, auch im Evangeliumsbericht schon dargestelltes Volk, ja. Und das wird natürlich jetzt von Bach ganz polyphon wie ein hektisches Durcheinanderreden dargestellt. Das erzeugt eine unglaubliche Dynamik, Dramatik. Da kann man natürlich auch viele Crescendi hinein komponieren. Man kann auch manchmal, später wird das im Werk dann passieren, ganz bewusst die Vielstimmigkeit nicht ausnutzen und die alle unisono singen lassen. Das kann dann nochmal Aussage verstärken. Also viele Spielarten.
Sie sprachen aber
ja nicht auf das Herz.
Simonis des Aussätzigen trat zu ihm ein Weib, die hatte ein Glas mit köstlichem Wasser und goss es auf sein Haupt, da er zu Tische saß. Da das seine Jünger seien, wurden sie unwillig und sprachen:
Wozu ist dieser
Der erste Turba-Chor aus der Matthäus-Passion, gleich also am Anfang. Und wir wollen diese kleine Mini-Führung abschließen jetzt in der ersten Folge unseres Podcasts mit der ersten Arie, die in der Matthäus-Passion vorkommt. Buß und Reu, so heißt die Altarie. Worauf nimmt diese Arie jetzt Bezug?
Ja, es geht ja an dieser Stelle darum, dass die Magd Jesu gesalbt hat. Und die Jünger das aber nicht so richtig verstehen. Und jetzt kommt Picander, bevor die Arie startet, mit einem selbstgedichteten Rezitativ. Und da heißt es: Du lieber Heiland, du, wenn deine Jünger törisch streiten, dass dieses fromme Weib, also gemeint ist die Magd, mit Salben dein Leib zum Grabe will bereiten, so lasse mir inzwischen vor meiner Augen Tränen flüssen, ein Wasser auf dein Haupt zu gießen. Und das wird jetzt verdichtet in einer Arie, die folgt, also die aus diesem Bild, das eben aus den Augen Tränenflüsse sich ergießen, in einem Arientext: Buß und Reu knirscht das Sündenherz entzwei, dass die Tropfen meiner Zähren angenehme Spezereien treuer Jesu dir gebären. Und jetzt geht Bach hin und muss das Ganze natürlich musikalisch versuchen zu verbildlichen, zu veredeln. Und das gelingt ihm einfach ganz großartig. Also wir haben zwei Flöten, die die Arie begleiten, mit viel Querständen, Chromatik, was wahrscheinlich für Buß und Reue steht. Mhm. Aber gerade dann Beginn des B-Teils, ne, dass die Tropfen, da sollten wir jetzt unbedingt hineinhören, wie da plötzlich die Flöten artikulieren. Da sieht man eben tatsächlich diese Tränentropfen, die da aus dem Auge sich nach unten bewegen, buchstäblich vor sich, also ein ganz besonderer Moment, ganz bildhaft. Und ja, das ist, würde ich mal sagen, Meditation Nummer 1, eingefrorener Moment aus dem Passionsgeschehen, jetzt in einer Arie reflektiert.
Was
Die erste Arie, eine Altarie, Buß und Reu in der Matthäus-Passion. Ja, und das war's für die erste Folge unseres vierteiligen Podcasts zur Matthäus-Passion hier im Bach-Kanal. Ich kann schon mal vorausschicken, im zweiten und dritten Teil wollen wir weiter durch die Matthäus-Passion führen, chronologisch, erster und zweiter Teil. Im vierten Teil unseres Podcasts wollen wir uns der Rezeption dieses Mammutstückes widmen. Für heute schließen wir mit einem Choral.
Der Bach-Kanal mit Maul und Schrammeck. Jetzt als Podcast bei mdrklassik.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.